Was ist super geil, super anstrengend, super laut und überhaupt ein Festival der Superlative? Das Supercross in der Westfalenhalle in Dortmund. Das attestiert zumindest Michel, der vor Ort war und atemberaubende Erfahrungen gemacht hat. Außerdem ging es für ihn direkt danach weiter nach Berlin, wo er die BMW Motorrad Motorsport Vorstellung für die Saison 2025 erlebt hat. Auch von dort gab es einiges zu berichten und ganz wichtig, in der heutigen Folge gibt es auch endlich die Informationen zur Gasgeflüster Podcast Ausfahrt 2025, also unbedingt reinhören, anmelden, mit dabei sein und jetzt viel Spaß. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Rengdeckerdeckdeck und damit beim Biker-Stammtisch und der Michel sieht gut aus. Ist es der Dry January, der ihm das letzte Toxische aus seiner Blutbahn rausgeholt hat? Ist er einfach nur gut ausgeschlafen oder ist es die ewige Jugend frisch nach seinem Geburtstag? Wir gratulieren noch nachträglich, denn er ist in der vergangenen Woche wieder gefühlt ein Jahr jünger geworden. Der Alkoholentzug steht ihm soweit ganz gut. Der Dry January lässt seine Lachfalten einfach nur scheinen. Ansonsten sieht man da keinen Alterungsprozess. Es ist ein Wahnsinn. Hallo Michel, schön dich auch mit deinem neuen Lebensjahr wieder bei uns am Stammtisch zu haben.
Ja, guten Morgen Jan, muss ich an dieser Stelle ja sagen. Wir haben eine sehr frühe Aufnahme, da wir ein Double Feature heute geplant haben. Zwei Aufnahmen hintereinander, die Ereignisse überschlagen sich und da kommt mir der Dry January natürlich genau richtig, weil ich das erste Mal seit Jahren wieder klar im Kopf bin. Nein, Quatsch, stimmt ist es nicht. Und die Lachfalten, die liegen wahrscheinlich daran, dass ich schon ein paar Kilo abgenommen habe. Ich mache ja nicht nur Dry January, sondern auch Intervallfasten, das hatte ich erzählt. Verzicht, komplettes Verzicht auf Fleisch bis auf einen Ausnahmetag. Das war jetzt am Geburtstag, da gab es ein Bierchen, ein paar mehr natürlich und auch ein Schnitzel. So, und ansonsten hier wirklich auf Motorraddiät, denn dafür mache ich das ja alles. Ne? Dieses Jahr steht viel an für Aktivitäten, Motorradfahren, Rennstrecke, dies, das soll natürlich der Körper nochmal in Form gebracht werden. Und ich hatte heute Morgen einen kleinen Motivationsboost. Das muss ich jetzt geschwind einschieben, denn Jochen Fliegauf, der rasende Fahrlehrer, den wir ja auch schon im Gasgeflüster Podcast am Stammtisch hatten, der hat mir nämlich eine Sprachnachricht geschickt heute Morgen und mir verraten, dass er jetzt zum 5 Uhr Club quasi gehört und jeden Morgen um 5 aufsteht, um zu trainieren und sich auch auf die Saison vorzubereiten. Völlig wild. Das ist jetzt nicht unbedingt so meine Baustelle. Das ist mir dann doch deutlich zu früh. Aber er hat mich dazu motiviert, weil er mir die Nachricht vom Fahrrad geschickt hat, Yoga zu machen. Weil ich versuche ja jeden Morgen Yoga jetzt mit einzubauen, ne? Um gegen das Alter anzuarbeiten und die Flexibilität wiederherzustellen, damit ich mich wie eine junge Gazelle auf dem Bike bewegen kann. Das brauchen wir beim Enduro-Fahren, beim Rennstreckenfahren, immer überall. Und da habe ich tatsächlich, obwohl es nicht eingeplant war, ich war eigentlich zu spät, doch noch diese kleine Yoga-Session eingelegt. Also Jochen an dieser Stelle, Grüße und Kuss geht raus für die Motivation, hat mir heute Morgen sehr geholfen. Jan, wie war dein Morgen? Wie bist du in den Tag gestartet?
Also ich war früh wach, weil mein Hund sehr gut da drin ist, sich neben das Bett zu legen, nicht ins Bett, sondern neben das Bett und morgens immer erstmal einen abzuschmatzen. So richtig so. Und ich mit meinem leichten Schlaf werde dadurch nicht ganz so motiviert wie du geweckt. Aber vielleicht kurze Zwischeninfo, wer die Folge verpasst hat, Folge Nummer 71, da hatten wir einen Fahrschullehrer in Form von Jochen Fliegauf bei uns zu Gast. War eine spannende Folge. Ansonsten zu deiner Frage zurück. Ich habe mich aber wahnsinnig gefreut, dass wir heute wieder aufnehmen. Endlich mal wieder zu zweit und wir haben viele spannende Themen dabei. Zu dem Yoga muss ich nochmal sagen, es steht ja noch im Raum. Ob wir, wenn wir uns mal zu zweit wieder sehen, vorzugsweise bei dir im Büro, eine kleine Yoga-Videosession machen, die wir dann so als Yoga für Motorradfahrende Tutorial auf YouTube stellen. Das wäre schon noch irgendwie mein Ziel, mein Traum. Weißt du, wir haben ja beide gemeinsam, dass wir uns eh schon so gefühlt nackt gemacht haben vor allem. Also was es nicht alles für Videos und Bilder von uns im Internet gibt, das ist wirklich wahllos. Das heißt, da muss man dann auch nicht mehr auf die Ästhetik achten. Aber jetzt zu den eigentlich heißen Themen, denn diese Folge ist gefüllt mit packenden Inhalten. Und zwar werden wir heute, und das möchte ich jetzt schon mal direkt ankündigen, am Ende dieser Folge alle Details und Informationen zur Gasgeflüster Podcast Ausfahrt 2025 geben. Es hat lange gedauert, hier ein Datum zu finden.
Alle vorhandenen Details und Informationen, es sind nämlich noch nicht alle Planungen abgeschlossen, aber die wichtigsten für euch, die sind vorhanden und die kriegt ihr später. Und es gibt vielleicht auch noch einen kleinen Community-Aufruf in dem Zusammenhang. Da freue ich mich auch schon drauf.
Genau, sprechen jetzt wir über deine Erfahrung bei Supercross. Du warst in Dortmund. Und wir reden über eine Vorstellung von BMW Motorrad. Das hat deshalb Brisanz, weil wir jetzt heute so ganz befreit drüber reden können. Aber in einer der nächsten Folgen wird das Thema BMW Motorrad und Gasgeflüster noch eine ganz schöne Brisanz annehmen mit unserem Gast. Da bin ich auch echt jetzt schon gespannt, was da das Feedback aus der Community ist. Und jetzt aber zu Beginn nochmal ein kurzes kleines Feedback. Wir haben in der Anfangsfolge des Jahres 2025 über die Änderungen zur Thematik Reifenfreigabe hier in Deutschland gesprochen. Und da hat mich eine User-Mail erreicht. Wer das nochmal nachhören möchte, der soll einfach in die erste Folge des Jahres zurückgehen. Da haben wir über die Gesetzgebung gesprochen, die sich geändert hat. Es geht darum, dass man eben nicht mehr diese Reifenfreigabe durch die Hersteller bekommt, sondern jetzt beim TÜV ein spezielles Verfahren laufen muss, wenn man andere Reifen haben möchte als die von Werk aus vorgesehenen. Und da hat uns einer geschrieben, eine sehr lange Mail und einen Erfahrungsbericht. Und die möchte ich jetzt einfach mal vorlesen, weil die wirklich auch nochmal zeigt, was das im Einzelfall bedeuten kann. Vorweg, extrem cool geschrieben. Der Typ, der das geschrieben hat, auch Polizist, wird dann auch gleich nochmal sagen, sagt auch irgendwie erstmal Respekt vor allen, die da irgendwie in der Politik auch arbeiten. Es ist einfach auch ein harter Job und geschimpft ist irgendwie immer leicht. Nichtsdestotrotz darf es auch Kritik geben. Und so schreibt er. Vorweg, ich respektiere die Arbeit der Leute beim TÜV. Sie ist wichtig und dient der allgemeinen Sicherheit. Nicht alles ist immer nachvollziehbar und nicht alles macht zunächst Sinn. Manchmal fehlt einem das Hintergrundwissen. Vor der Neuregelung zum TÜV. Freigabe dabei, Check durch den Prüfer, Blick in die Papiere und gut war es. Ich habe zusätzlich einen anderen Lenker, Stahlflexleitung, ein anderes Federbein eintragen lassen. Alles kein Problem. Mit dem Greifen der Neuregelung 2025 sieht es dann anders aus. Zunächst mal muss man eine Prüfstelle finden, die in dem Fall dann auch die Reifen eintragen will. Gekoppelt immer mit einer Probefahrt. Bei zwei Prüfstellen lehnten es Prüfer ab, da sie eine Probefahrt machen müssten und sie dieses Risiko nicht auf sich nehmen wollten. Der Verweis, dass es die gleichen Reifen sind, die ich vor dem Tag X, also jetzt in dem Fall 1. Januar 2025, mit einer Freigabe fahren durfte, fruchteten nicht. Nachdem ich einen Prüfer gefunden hatte, wurde ein Termin vereinbart, welcher jedoch aufgrund Abwesenheit des Prüfers kurzfristig ausfiel. Ärgerlich, wenn man schon vor der Prüfstelle steht, aber egal, kann auch mal passieren. Also erstmal ultra geil, wie entspannt Volker damit umgeht, der Autor dieser E-Mail. Ich wäre da ja schon ausgerastet, wenn ich einen Termin gemacht hätte und der wäre nicht da.
So, dann extra ist er zum neuen mitgebracht, damit er einen Haufen vor die TÜV-Station setzt, wenn es so daneben geht.
So nämlich. Zum neuen Termin hingefahren. Prüfer schaut sich die Unterlagen an, auch die nicht mehr gültigen Freigaben. Probefahrt, die aktuell montierten Pirelli werden in das Prüfprotokoll eingetragen. Meine Bitte, doch auch andere Reifen wie den Conti RA3 oder Michelin Piro 4 einzutragen, wurden abgelehnt, da jeder Reifen einzeln begutachtet werden müsse. Klammer auf, dafür gebrauche ich das Wort Abzocke, da für jeden einzelnen Reifen dann Kosten, Gebühren anfallen. Klammer zu. Auch die Frage, ob denn eine Reifenfabrikatsbindung nicht generell ausgetragen werden könnte, wurde abgelehnt mit eben auch dieser Begründung. Das ist nicht gegen den Prüfer gerichtet, das ist mir wichtig, der hat auch seine Vorschriften, seinen Ermessensspielraum etc. Außerdem war er noch relativ neu in dem Metier, auch vom Alter. Also, dann geht die E-Mail noch irgendwie weiter, aber das muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter vorlesen. Ich fand diesen Erfahrungsbericht einfach katastrophal. Also erstmal, Volker, vielen Dank für deine E-Mail. Aber das ist ja wirklich, das bringt auf den Punkt, wie abstrus diese Neuregelung ist, dass du jetzt, wenn du einen anderen Reifen fahren willst als der eingetragen ist, so ein dämliches Verfahren hast. Und es zeigt ja auch, dass er zwei Prüfstellen anspricht und die sagen, ja, nee, will ich nicht machen. Und selbst wenn du jemanden gefunden hast, ja, mit einem Termin und der Termin fällt nicht aus, weil der Prüfer anwesend ist. Und jetzt ist aber so ein Wetter wie jetzt aktuell, ne? Es ist irgendwie nass, es hat geschneit, keine Ahnung. Du bist ja einfach sowas von der Depp in dieser Geschichte.
Darauf wollte ich jetzt nämlich tatsächlich hinaus. Überleg dir mal Folgendes, ne? Du kommst jetzt quasi an und so wie es Volker jetzt beschrieben hat, hatte er ja quasi diesen Fall, dass er einen Reifen schon montiert hatte, der unter diese Regelung sozusagen gefallen ist, ne? Ja. Nehmen wir mal, du bist jetzt gebraucht Motorradkäufer, kaufst dir so ein Motorrad, lädst dir die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Hersteller herunter, egal bei welchem das jetzt ist, ne? Und lässt dir diese Reifen montieren und fährst dann zum TÜV, ne, unter diesen Bedingungen. So, Das hat natürlich zwei Risikofaktoren. Einmal das Risiko, wie es Volker jetzt beschrieben hat, dass du vielleicht nicht getestet wird. Und du musst natürlich auch dazu sagen, wenn du jetzt mit einem Motorrad dahin kommst, ne, mit neuen Reifen bei schwierigen Bedingungen, das ist natürlich das Undankbarste, was dir als TÜV-Prüfer passieren kann. Stell dir vor, es ist kalt, nass und du hast einen niegelnagelneuen Reifen drauf, den du quasi ja testen musst. Solltest den ja beurteilen. Das heißt, du musst eigentlich Bremsmanöver machen, du musst Schräglage fahren, du musst das ja irgendwie bewerten und du musst das dann quasi immer mit einem neuen Reifen machen. Bei widrigen Bedingungen, das ist ja völlig absurd. Und was auch noch dazu kommt, ist der Umstand, dass derjenige, der diese Probefahrt abgelehnt hat, ja anscheinend auch nicht weiß, in welchem Rahmen die Hersteller der Reifen ihre Freigabe und Testfahrt machen, ne? Also, weil die testen den Reifen ja unter allen Bedingungen auf Herz und Nieren auf den unterschiedlichen Motorrädern, beziehungsweise auf vielen verschiedenen und extrapolieren das ja auf eine gewisse Art und Weise, machen Höchstgeschwindigkeitsfahrten, machen nass, kalt, dies, das, so. Finde ich auch überraschend, dass der dann sagt, nee, ist mir zu gefährlich, mache ich nicht. Mit welcher Grundlage ist das denn? Also kann ich einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen, warum das auf diese Art und Weise passiert ist und was da die Begründung ist, das abzulehnen. Verstehe ich nicht, wenn du mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers kommst. Also ganz wilde Geschichte.
Katastrophe. Aber das war der Erfahrungsbericht. Wenn ihr da draußen andere Erfahrungen gemacht habt, lasst sie uns wissen, schickt sie uns gerne. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum nächsten Thema. Du warst nämlich in Dortmund in einer großen Halle. Ich glaube, es ist die Westfalenhalle, oder? Direkt am Messegebäude, neben dem Westfalenstadion. Alles da, wo der Puls höher schlägt für einige. Für mich immer ein schwieriges Thema. Ich war ursprünglich mal Schalker Jung. Ich habe damit aber jetzt mit dem Fußball quasi abgeschlossen. Ich bin durch mit der Nummer und deswegen warst du auch gar nicht da, sondern hast dir erstmal schön den Stau von hinten angeschaut. So viel habe ich mitbekommen und dann ein grandioses Event erlebt. Michel, ich habe dich aber noch nicht dazu gesprochen. Erzähl uns alle Details. Was war da los?
Ja, es war tatsächlich was wieder mal völlig Außergewöhnliches, da es eine Premiere war. Ich war wieder mal das erste Mal auf einer Veranstaltung, habe was komplett Neues entdeckt und muss sagen, ich war ultra geflasht. Du hast völlig recht, es war in der Westfalenhalle, der Supercross in Dortmund und das Event hat sich in diesem Jahr zum 40. Mal gejährt. Also eine Traditionsveranstaltung, zwei Generationen sind dort schon durch die Gegend gesprungen unter verrücktesten Bedingungen und ich habe auch Leute getroffen, wie unseren Thilo Günther zum Beispiel, die gefühlt schon seit 30 Jahren dahin gehen, also ganz, ganz wild. Eine Bemerkung noch vorab zur Location. Die Borussia spielt im Signal Iduna Park. Das habe ich nämlich da auch gelesen. Ja, ja. Das ist nicht das Westfalenstadion. Weiß nicht, hieß es vielleicht früher mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt ist es der Signal Iduna Park. Und das war auch einer der Gründe, warum die Anreise für mich einfach schon zur Katastrophe geworden ist. Ich hatte mir, naja, wie immer bei so einer Strecke, sind so knapp 300 Kilometer, habe ich so 20, 25 Minuten Puffer eingeplant gehabt, war dann tatsächlich anderthalb Stunden zu spät, weil an dem Abend einfach alles zusammengekommen ist. Also Supercross, dann Borussia gegen Leverkusen gespielt an dem Abend, dann gab es irgendwie noch einen Unfall auf der B1. Auf jeden Fall habe ich eine Dreiviertelstunde in Sichtweite des Parkplatzes unter Westfalenhalle auf der Zufahrt gestanden und es ging nicht vor und nicht zurück. Also ich habe mir den Stau nicht von hinten angeschaut, sondern ich steckte einfach mittendrin. Es war einfach Katastrophe. Aber das war das Lowlight, bevor es einfach richtig, richtig abging. Also ich bin da angekommen und ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich überhaupt schon mal in dieser Westfalenhalle vorher irgendwie gewesen bin. Klar, da findet auch die Messe Dortmund statt. Jan,
eine
war da schon mal?
Eine kurze Frage zwischendrin. Nee, ich war da noch nicht. Also an der Halle schon, aber nicht drin.
Ja.
Vielleicht erstmal vorab, weil du sagst, es war dann so krass. Was waren denn deine Erwartungen oder was hast du gedacht, würde dich dort erwarten? Was ist dieses Supercross-Ding, außer dass es seit 40 Jahren stattfindet und offensichtlich irgendwas mit Cross-Motorrädern zu tun hat?
Genau, also da wollte ich jetzt nämlich gleich drauf eingehen und ich hatte eigentlich keine Erwartung, außer in eine Halle zu kommen, wo ein Dach drüber ist und Motocross gefahren wird. So, das war meine Vorstellung. War natürlich völlig daneben, weil das heißt ja nicht Motocross, es heißt ja Supercross. Ne? Und das Super in dieser Wortkonstruktion beschreibt eigentlich alles, was in diesem Event auf einen einströmt und quasi auch die Fahrenden betrifft. So, ne? Also es ist zum einen super laut, super krass, super wild, super anstrengend, super spektakulär und für mich im Nachgang super beeindruckend.
Wieso denn super anstrengend? Was hast du denn gemacht? Du hast doch nur zugeschaut.
Ja, ich sagte ja, es betrifft die Zuschauer und die Fahrenden so, ne? Und auf dieses super anstrengend komme ich gleich, und ich will die verschiedenen Superlativen, die ich jetzt angesprochen habe, auf jeden Fall auch so ein bisschen aufdröseln. Aber ich möchte gerne so diesen ersten Moment beschreiben, wenn du da in diese Halle kommst. So, ich weiß nicht, ob du das siehst. Wir gehen jetzt die Bäckchen so nach oben, meine Lachfalten, ne, die sind jetzt wahrscheinlich deutlich ausgeprägter, weil es ja so Momente im Leben gibt, ne, in denen du so eine intensive Erfahrung machst. Und ich hatte ursprünglich eine Einladung zur Veranstaltung über den ADAC und habe dann aber gedacht, hey, Moment mal, wenn ich da hingehe, so, das ist natürlich nicht schlecht, wenn du da auf der Bühne sitzt, aber eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich das auf eine gewisse Art und Weise auch aufarbeiten kann, wenn ich näher dran bin und dann auch verschiedene Eindrücke hier quasi im Podcast schildern kann und vielleicht auch Geschichten dazu. Habe natürlich 1000 Bilder gemacht und so, also ganz auf den Inhalt quasi konzentriert und habe mir eine Akkreditierung besorgt. So, und der Vorteil ist natürlich, wenn du eine Akkreditierung hast, kommst du natürlich auch in die Fotobereiche, wenn du dich als Fotograf mit akkreditiert hast, und du kannst quasi in die Manege, also sitzt halt nicht nur auf der Tribüne, sondern kannst halt quasi in das Geschehen rein, so, ne? Und ich laufe durch die Halle, das ist ja quasi kreisrund, mach so diese Tür zum Innenraum auf, und auf einmal schlägt dir quasi der komplette Motorsport entgegen, obwohl du noch gar nichts siehst, weil das Ding ist natürlich wie ein Kochtopf, ne, mit Deckel drauf. Das heißt, es ist relativ geräuschintensiv und laut, ne? Und du machst die Tür auf, und dadurch, dass ich so spät war, habe ich auch quasi diesen Opener am Freitagabend verpasst. Es gibt quasi immer einen Opener bei dieser Veranstaltung, wo dann quasi alles dunkel gemacht wird, wird Nebel reingeblasen, gibt's eine krasse Laser- und Lightshow und Feuerwerken, dies, das, ne? Und dadurch hattest du in diesem Kochtopf dann auch noch sprichwörtlich dicke Luft, ne? Es war also alles ein bisschen diesig. Du hast diesen süßlichen Abgas, Verbrennergeruch, ne? Und dann kommst du da rein und dann schlägt dir diese massive Klangkulisse von den Motorrädern entgegen, ne? Das ist so das erste, was du siehst, ne? Und dich schon wegbläst. Und dann, jetzt komme ich quasi zu diesem, ich sag mal, super spektakulär. Du kommst dann da rein und der komplette Innenraum der Halle ist quasi gefüllt mit Strecke. Also in den letzten Jahren war es so, du hast ja quasi den Stadtbereich, dann geht quasi an der Außenwand die Strecke lang und dann macht es quasi eine 180-Grad-Kurve und schlängelt sich dann so durch den Innenraum. Die letzten Jahre war es so, dass es quasi 4 Bahnen waren. Dieses Jahr waren es 6. Das heißt, du hast Strecke, 1,5 Meter oder 2 Meter Platz, wieder Strecke, 1,5 Meter, 2 Meter Platz, wieder Strecke und dann quasi wieder die Außenwand und dann geht die Runde quasi wieder zurück. Und du fährst natürlich, die Jungs fahren dann natürlich nicht nur einfach im Kreis, sondern das Ding ist gespickt von Hindernissen. Also Brücke und Tunnelüberfahrt, Waschbrett, geisteskranke Sprünge und quasi eins nach dem anderen. Es gibt eigentlich fast kaum oder fast keinen Streckenabschnitt, wo einfach nur mal gerade ausgefahren wird. Ne? Entweder du springst, landest gerade, stauchst die Karre gerade hart zusammen, weil der nächste 180-Grad-Turn ansteht, oder die Jungs ballern irgendwie mit Vollgas aus dieser 180-Grad-Kehre raus, weil sie auf den nächsten Sprung müssen. So, ne? Und wenn du das vorher noch nicht gesehen hast, ne, also du kennst natürlich irgendwie Motocross, aber das ist halt einfach so zusammengeschrumpft auf engstem Raum, alles, was diesen Sport so besonders macht, das ist für dich als Zuschauer erstmal völlig überfordernd und einfach eine ganz, ganz prägende Erfahrung. Und ich habe wirklich gefühlt den ersten Abend gebraucht, um überhaupt irgendwie klarzukommen und zu realisieren, was passiert denn da überhaupt so richtig, ne? Und dann wirkt das so auf dich? Und für mich als Motorradfahrer, so erster Abend Resümee, war das alles wie, ich sag mal, Raketenwissenschaft, ne? Also du hast quasi, du hast Mathe-Grundkurs gehabt, ne? Und dann kommst du zur NASA und die sitzen da in ihrem Kontrollzentrum oder machen irgendwelche Berechnungen für irgendwelche Booster-Raketen, irgendwie komplexen Formeln, so, ne? Du hast wirklich so vor Augen irgendwelche Symbole, die durch die Gegend schweben. So ist das bei diesem Motorrad-Event, weil du kannst natürlich Motorrad fahren, du weißt, wie das geht, ne? Aber alles, was dort auf diesem kleinen Raum passiert, ist einfach so weit weg von dem, was du jemals gemacht hast, ne? Und du kannst dir einfach nicht mal vorstellen, so, hä? Wie geht das über? Wie können die da überhaupt fahren, so, ne?
Ja, aber wieso, was meinst du? Also ich hätte jetzt gedacht, nachdem du dieses Jahr letztes Jahr, muss man ja mittlerweile schon sagen, deine ersten intensiven Fahrversuche auch wirklich mit Hard-Enduro im Gelände gemacht hast, dass du so ein bisschen schon mal mehr verstehst gegenüber dem früheren Rennsport-Michel auf Asphalt, sag ich mal, wie so Fahrwerk funktioniert, Körperposition. Und doch bist du jetzt beim Cross so überrascht, dass es doch nochmal ganz andere Welten sind. Wieso? Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn vielleicht hast du es verpasst. Am 5. und 6. Mai dieses Jahres haben wir ein ganz spezielles Community-Event für dich. Gemeinsam mit der Motor Racing School gehen wir auf die Rennstrecke nach Oschersleben. Wir haben dafür eine eigene Box im Paddock nur für Gasgeflüsterhörende organisiert. Wenn du also Lust hast, mit uns im Kreis zu fahren, dann melde dich bei uns. Egal ob Vollprofi oder absoluter Neuling, Platz ist für alle und wir freuen uns auf Benzingespräche in ungezwungener Atmosphäre. Wenn du Lust hast, dann melde dich bei uns, schick eine E-Mail an info@gasgeflüster.de oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Wir versehen dich dann mit allen weiteren Informationen. Aktuell sind noch einige wenige Plätze frei, also melde dich am besten heute und jetzt zurück an den Stammtisch.
Absolut. Also ich muss dazu wieder sagen, wir sprechen hier von diesem Supercross-Moment. Und ich habe ein Interview geführt mit Leon Klein-Krauterhoff. Schwieriger, langer Name, langer ja. Typ, großer Tut, der ist da mitgefahren. Thilo Günther, unsere Podcast-Legende, hat ihn mir vorgestellt und mit dem habe ich ein Gespräch geführt, was halt quasi diesen Supercross so anspringt und besonders macht. Das erzähle ich gleich. Erst will ich deine Frage beantworten, warum das für mich so unvorstellbar ist. Ne? Also ich nehme jetzt mal diese Parallelität zum Endurofahren, was eigentlich ganz weit weg ist von dem. Ne? Also beim Endurofahren fährst du, sagen wir mal, du fährst einen Hang hoch und du fährst einen Hang runter, ne? Und der Hang ist vielleicht super steil, ne? Und du stehst oben am Hang.
Warte mal
und
ganz denkst, kurz. Ich find's so geil, wie man sich manchmal Motorradfahren, wie leicht sich eigentlich dieses Hobby beschreiben lässt. Wenn du jetzt Rennstrecke nimmst, naja, du hast ein motorisiertes Zweirad und fährst im Kreis. Endurofahren, ja, du fährst einen Berg hoch und fährst ihn halt wieder runter. Also, vielleicht müssen wir an den Pitches noch so ein bisschen üben, wenn es darum geht, Leute, die nicht Motorrad fahren, zu überzeugen von diesem Hobby. Weil so klingt schon maximal stumpf. Aber egal. Ja, also, weiter geht's.
Die Steigerung kommt, ne? Also, du fährst den Hang hoch und du fährst den Hang runter. Ein Hang ist aber kann grundunterschiedlich sein, ne? Also, meine Erfahrung, Endurofahren, Enduro Spirit Bosnia, wir fahren Hase hinterher, ne? Der erste Abhang kommt, ne? Und es sind halt einfach, keine Ahnung, 50% Gefälle. So, ne? Also es ist einfach ultra steil, alles loser Boden, Wurzeln und hin und her. Und ich denke, Alter, ich bin sowas noch nie runtergefahren, nicht mit dem Fahrrad, jetzt hier mit dem Motorrad, ne? Und du zitterst dich da runter und denkst, boah, krass, geschafft. Und auf der anderen Seite geht's wieder hoch und du liegst halt instant auf der Schnauze. So, ne? Zwischen diesem Runterfahren und an den nächsten Hang kommen, ne, sind aber 250 Meter, wo es halt irgendwie entspannt, du rollst, ne, und dann siehst du diesen nächsten Hang und du weißt, okay, ich muss jetzt irgendwie ungefähr Gas geben, damit ich da hochkomme, so, ne, das sind deine Erfahrungswerte. Irgendwie kriegst du das hin, so, ne, vermeintlich. Und dann liegst du trotzdem auf der Nase, weil halt irgendwie links oder rechts abgebogen werden muss oder doch ein Wurzel im Weg ist. So, ja. Das ist das, ne. Bei diesem Supercross reiht sich ja quasi eine krasse Herausforderung an die nächste, ne? Also ich bringe jetzt mal dieses Beispiel Waschbrett. Weißt du, was das Waschbrett ist?
Ja, das sind diese kleinen 2 Meter oder sagen wir mal 1 Meter hohen Hupel, die so ganz hintereinander kommen. Wie halt auf so einem Waschbrett. Ungefähr so, wie mein Bauch aussieht unter der Fettschicht halt.
Genau. So, ich hoffe, meiner sieht wohl auch so aus. Ich glaube, es glaubst du nicht mehr. Also es ist quasi ein Waschbrettbauch, nur dass du halt, es gibt ja diesen Sixpack und es gibt diesen Eightpack, ne? Und Waschbrett ist vielleicht auch irgendwie ein Tenpack sozusagen. Du hast halt quasi diesen Huckel, der ist 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch.
Also warte mal, ich habe eine andere Erklärung. Wellblech, bloß halt in größer.
Wellblech, genau. Wellblech bloß in groß, so, dass du quasi in dieser Welle verschwinden kannst, ne? Ja. So. Und das Krasse ist aber, die fahren dieses Wellblech ja nicht, ne? Sondern die kommen aus der Kurve raus, du hast, sagen wir mal, 5 Meter max, ne? Bis diese erste Erhebung kommt, ne? Und die wollen das ja aber so schnell wie möglich überwinden. Das heißt, die geben Vollgas, ne? Und versuchen quasi die ersten 3 Wellen zu überspringen, springen dann in die Lücke rein, ne? Müssen dann den Schwung nutzen des nächsten Anstieges, um quasi die nächste Lücke zu überspringen sich vielleicht auf das nächste Hindernis vorzubereiten. Und dann ist das Waschbrett zu Ende und dann kommt eine 180-Grad-Kurve. Super eng. Das heißt, du kommst aus der Luft, landest, stauchst das Motorrad massiv zusammen, biegst im 180-Grad-Winkel ab und das alles auf losem Untergrund, lehmig, sandiger Boden, wo andere Leute vielleicht schon Gleise reingefahren haben oder Spurrillen und du weißt, wie beschissen Spurrillen sind.
Andere Leute ist ja das Stichwort, ne? Weil beim Endurofahren fahren wir schön hintereinander her Und wenn ich mir da so Videos anschaue, die fahren ja zu dritt nebeneinander. Vor ihnen liegen zwei, die es irgendwie nicht gepackt habe. Und hinter ihnen, wenn die jetzt irgendwie sagen, sie machen langsam, kommen mal die nächsten fünf.
Genauso, also ne, das ist einfach willenlos so, ne? Und das, was ich jetzt an Beispiel dieses Waschbretts beschrieben habe, setzt sich halt fort über die gesamte Strecke, ne? Du hast halt quasi hohe Sprünge, du hast weitere Wellen sozusagen, du hast diese Brücke, ne, allein diese Brücke, ne? Das ging einfach so steil hoch und so steil auf der anderen Seite wieder runter. Und die fahren natürlich nicht auch nicht über die Brücke, sondern springen auf der einen Seite hoch und landen dann quasi im Gefälle auf der anderen Seite, ne? Und allein das irgendwie hinzubekommen, ne, dieses Gespür dafür zu haben, okay, ich fahre jetzt hier 4 Meter oder 3,5 ultrasteil diese Brücke hoch, dann habe ich diesen Table, ne, der, weiß nicht, 3 Meter lang ist und spring da drüber oder vielleicht 4,5 Meter lang und spring da drüber und land auf der anderen Seite, wie nennt man das dann? Also ich will natürlich nicht in diesen, versuch mal dieses Fachbegriff, flat, ne, weil ich möchte ja nicht irgendwie krass die gesamte Energie auf die Ebene drücken und da zusammengestaucht werden, sondern ich möchte ja quasi das Gefälle nutzen, um diese Energie abzufangen, so, ne? Und das halt perfekt zu treffen. Und das quasi ein Hindernis nach dem anderen. Das ist einfach, war für mich so mindblowing. Das war einfach total verrückt, so, ne? Und jetzt komme ich zu diesem, vielleicht zu diesem super anstrengend, denn wie angedeutet, ich habe mich ja mit Leon unterhalten und der fährt auch Motocross und der hat das für mich zusammengefasst. Er hat gemeint, wenn wir Motocross-Rennen fahren, ne, dann fahren wir 30 Minuten plus 2 Runden. Und jeder, der mal Motocross gefahren ist, ich habe es noch nicht gemacht, aber jeder, der das mal gemacht hat, sagt, das ist somit das Anstrengendste, was dir je passiert ist. So, ne? 30 Minuten, die meisten sind einfach nach 2 Runden am Arsch. So, ne? Er meint, das ist halt auch total verrückt. Ne? Die fahren, die Stints sind die Trainings sind 6 bis 8 Minuten und die Rennen sind auch nur 6 oder 8 Runden. Ne? Also super kurz. Er hat gemeint, wenn wir hier, ich bin nach diesen 6 Runden oder 8 Runden fertiger als nach, sag mal, 35 Minuten Motocross fahren. Wenn du hier unterwegs bist, das ist einfach, als wenn du einen Dauersprint machst, als wenn du nur Hardcore rennst, so schnell wie es geht, ne? Und dann ist es zu Ende und du bist einfach massiv kaputt, so, ne?
Vor allem, du hast ja wahrscheinlich auf so engem Raum schon am Start weg einen Adrenalinschuss des Todes. Also da geht dir ja schon der Puls wie bei anderen Trommelwirbel. Rappapapapam, hey.
Das ist auch was ich mich gefragt habe. So, die müssen die Ultra-Adrenalin-Junkies sein, ne? Weil ich hatte ja diese Sprünge erwähnt, ne? Stichwort Brücke habe ich gerade beschrieben, ne? Es geht ja auf der einen Seite 3,5 Meter hoch, ne? Dann hast du 4 Meter Table, geht's auf der anderen Seite 3 Meter runter. Das heißt aber auch, ne? Die kommen dann mit Vollgas an und springen dann halt, die springen ja 2 Meter höher, so, ne? Also die sind halt einfach konsequent immer 5-6 Meter in der Luft, ne? Und landen dann irgendwo, was, wo es unberechenbar ist, ne? Das muss dir so einen Adrenalin-Boost geben, ne? In Kürze kommt das Video von unserem Enduro-Ausflug und es gibt eine Sequenz, da springst du quasi, sagen wir mal, 30, 40 Zentimeter, ne?
Also jetzt komm, waren schon mehr. Waren schon 45 Zentimeter.
Es hat sich wahrscheinlich für dich angefühlt wie 1,5 Meter, aber es war halt maximal, also ich weiß nicht, ob es 50 Zentimeter waren, so, ne? Und man hört dich halt quasi in diesem Video, juhu, wie du halt quasi, ne, das feierst, dass das so abgehoben wird und die sind halt einfach quasi 10-mal so hoch, ne? Es ist einfach.
Ich könnte jetzt sagen, unter kontrollierten Bedingungen könnte ich das auch. Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist zwar immer der gleiche Sprung grundsätzlich für die, Runde für Runde, aber wie du halt schon angesprochen hast, jede Runde kann die Spurrille davor oder danach tiefer sein. Jede Runde kann, während du in der Luft bist, vor dir jemand zu Fall kommen. Und jede Runde kommst du vielleicht auch auf einer anderen Linie ran. Also es ist eben nicht die kontrollierte, wo du sagst, hey, du machst es einmal, zweimal und tastest dich halt ran, sondern die sind ja ab der ersten Runde einfach geisteskrank unterwegs.
Absolut, absolut. Ne? Du hast gerade das Wichtige angesprochen. Du bist ja, es ist ja ein Motorradrennen. Ne? Das heißt, die starten gemeinsam und bügeln dann auf den ersten Knick zu und nach 100 Metern kommt dann diese erste 180-Grad-Kurve und das ist halt wirklich, ne, also die Spur, lass ich mich einschätzen, ist 4 Meter breit, ne, und knickt halt wirklich im 180-Grad-Winkel ab und der Bereich dazwischen, der ist aber nur, weiß nicht, 50 Zentimeter, 1 Meter breit, also es ist wirklich, als wenn du eine gekochte quasi auf dem Tisch liegst und in der Mitte abknickst, ne, also wirklich Spur an Spur, es ist super eng und da schießen die quasi rein. Ich glaube, es starten maximal, wenn ich es richtig habe, maximal 12 Leute, ne? Und das bedeutet halt auch, du hast halt quasi in jeder Runde irgendwie jemanden, mit dem du dich auseinandersetzen musst und bist halt immer an einer anderen Stelle der Strecke, ne? Also wenn wir jetzt so wieder von diesem Rennstrecke fahren zum Beispiel kommen, ne? Du willst ja quasi im Idealfall immer die gleiche Linie, immer zum gleichen Zeitpunkt fahren, immer im gleichen Moment bremsen, immer den gleichen Anlenkpunkt erwischen, so, ne? Und das ist halt da einfach komplett anders, ganz, ganz besonders. Und was halt auch ist, ich habe ja quasi diese Anstrengung beschrieben, du siehst das auch tatsächlich beim Zuschauen, ne? Die sprinten los und die ersten 3 bis 4 Runden siehst du, wie es halt abgeht, wie die Körperspannung haben, ne? Wie die halt einfach pushen wie verrückt. Und danach siehst du den Leuten beim Fahren an, wie sie die Kraft verlieren, ne? Wie das droppt und die so ein bisschen der Schwung rausgeht, ne? Die Sprünge nicht mehr ganz so hoch sind, nicht mehr ganz so aggressiv im Gas, nicht mehr ganz so aggressiv in der Landung, in der Bremsphase. Und das ist halt auch sowas, was halt einfach, das war so mindblowing für mich, ne? Die kommen quasi aus der Luft, aus dem Sprung und springen in die Bremszone, ne? So, also das Vorderrad kommt auf, die müssen ultra hart verzögern, um dann quasi das Motorrad mehr oder minder auf Null abzubremsen, zu drehen, auf der Stelle gefühlt und dann quasi in die Gegenrichtung zu beschleunigen. Also absolut faszinierend.
Ja, und jetzt mal die Frage, die sich mir stellt, ne, weil du sagst ja diese Enge. Und das ist ja, also Motorsport und vor allem auch Motorradfahren, das muss nicht mal Motorsport sein, ist ja grundsätzlich risikobehaftetes Hobby. Jetzt sind es auf der Straße natürlich ganz andere Gefahren, weil du natürlich nicht ganz so in den Extrembereich gehen willst. Aber das ist ja mal das, was man auf einer Rennstrecke sagt. Der Vorteil ist, dass du weite Auslaufzonen hast. Auch im Motocross-Bereich sind ja die Strecken mit meinem laienhaften Wissen doch noch mal ein bisschen breiter. Du hast ein bisschen mehr Platz als jetzt in einer kleinen Westfalenhalle, wie es in Dortmund nun mal so der Fall ist. Gab's denn viele Crashes? Also, weil, wenn du da aus 2 Meter aus der Luft dumm aufkommst, da bist du halt einfach direkt durch. Wie war das da in der Veranstaltung?
Also, es gab tatsächlich relativ wenig, ich sag jetzt mal, schwerwiegende Zwischenfälle, die mir jetzt irgendwie aufgefallen sind. Also schwerwiegend meine ich jetzt nicht unbedingt verletzungsbedingt, sondern wo du sagst, okay, da ist irgendjemand in einen reingesprungen oder die haben sich beim Start irgendwie verhakt und sind dann irgendwie 3 Leute gleichzeitig gestürzt. Es gab auch mal so eine Behinderung, eine willenlose Aktion, ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist. Da war halt, siehst du halt auch, wie das Adrenalin am Start ist, ne? Einer ist zu Start gekommen, hat einen anderen auch so sehen mitgerissen, dann hingen die Motorräder so ein bisschen ineinander, da haben die sich halt erst so ein bisschen gekabbelt, ne? Und einer von den beiden war aber einer der Top-Fahrer, so, ne? Hat sich ultra aufgeregt, ist halt ewig nicht losgekommen. Was hat er gemacht? Bevor er losgefahren ist, hat er dem anderen Typ die Brille vom Kopf gezogen, die er natürlich braucht, ne? Also, weil fliegt ja der Dreck des Todes, ne? Ach, und dann fuhr der andere los und der schnellere von beiden hat ihn dann quasi wirklich in dieser Bremssoße auf diese 180 Grad zu, dann noch einen Renner gegeben, sodass der dann quasi wieder gerade ausgefahren ist in die Bande. Also da ist halt, wird auch wirklich mit harten Bandagen in Anführungsstrichen gekämpft.
Also so Gentleman-Sport ist es nicht offensichtlich.
Nein, es war nicht ganz, hat so ein bisschen so einen Eishockey-Charakter gehabt an der Stelle. Aber das war auch die einzige Situation, in der mir was Vergleichbares aufgefallen ist. Da geht's natürlich schon hart zu. Und wie gesagt, Adrenalin-Level ist wahrscheinlich auch bei 1000. Was aber tatsächlich passiert ist, ich habe das ja vorhin beschrieben, der Leon, mit dem ich dieses Interview geführt habe, der war auf einer Triumph unterwegs und hat zwischendurch ein technisches Problem gehabt. So, das konnten sie nicht lösen, er hat dann ein anderes Motorrad bekommen. Und es ist natürlich, muss man sich halt auch vorstellen, ne? Du bist auf dieser Strecke, die gefühlt für mich als Außenstehenden absolut unberechenbar ist, super schwierig zu fahren und dann wechselst du das Motorrad. Ne? Andere Leistungsentfaltung, anderes Fahrwerk, dies, das, also andere Bedingungen und dem ist es tatsächlich sogar passiert, dass er nicht gestürzt ist, aber eben in diese Situation gekommen ist, wie ich es vorhin beschrieben habe, schlecht gesprungen und dann halt quasi hart nicht im Gefälle gelandet, sondern wirklich im Flat quasi aufgekommen und ist nicht gestürzt, aber allein diese Aufprall hat dazu geführt, dass er, glaube ich, irgendwie so wie so ein Trümmerbruch im rechten Fußgelenk zugezogen hat. Also da sind die Belastungen schon massiv. Nagel mich jetzt nicht fest auf die Verletzung. Tilo hat mir das nur auf der Tonspur am Telefon erzählt, jetzt die Tage, als wir telefoniert haben und noch über das Event gesprochen haben. Also da geht's schon richtig zur Sache. Und ich glaube, das ist noch so ein Punkt. Jetzt haben wir hier sehr viel über das Fahren und die Bedingungen dort vor Ort gesprochen und wie sich das anfühlt, so als Außenstehender. Und das ist auch tatsächlich, das muss ich auch dazu sagen, super intensiv und ich glaube, somit eine der intensivsten Motorsportveranstaltungen, die ich je besucht habe. Und das spürt man auch, beim Publikum, ne? Du musst dir dieses, ne, wir sind immer noch in diesem Kochtopf, ne? Die Strecke geht direkt an der Bande lang und nach der Bande kommt.
Ja, so ein bisschen wie so ein Amphitheater, oder?
Also genau.
So, und die Leute sitzen direkt da, es gibt keine Knautschzone, so ein Meter unter dir fährt's vorbei.
Genau. Und dadurch ist es natürlich mega intensiv und diese Intensität überträgt sich auch auf das Publikum und da ist eine Stimmung in diesem Ding einfach Wahnsinn und man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich, ist inzwischen natürlich super durch professionalisiert, Live-Video-Wall-Übertragung, die haben eine super coole Moderation gemacht, auch hier an der Stelle großes Lob an Tommy Deitenbach und Lukas Gajewski, die zwei kenne ich aus dem IDM-Rahmen, die machen da die Moderation, Tommy ist Organisator der Motorräder Dortmund, also eigentlich so der wichtigsten Frühsaisonmesse in Deutschland und seit 40 Jahren auch tatsächlich Moderator beim Supercross und die haben wirklich mega Spannung gemacht, haben das mega moderiert und was man halt auch dazu sagen muss, ne, ich habe ja diese Strecke beschrieben, wie eng und klein das ist, ne, die starten da teilweise zu 12 und das Niveau ist doch recht unterschiedlich der Fahrer. Und es zieht sich halt auch entsprechend auseinander. Ne? Und es ist eine Spur an der nächsten, es wird ständig gesprungen. Ne? Die bewegen sich ja quasi dreidimensional. Das ist ja anders als beim normalen Motorradfahren. Ne? Ja. Du fahren ja quasi alle im Kreis, egal wo du bist. Ne? Bei diesem Supercross geht's aber hoch, runter, ne? Sprünge durch das, ne? Hin und her, wirklich im Gegenverkehr in Anführungsstrichen. Und nichtsdestotrotz, ich war nach zwei Runden völlig lost, wusste nicht mehr, wer vorne, wer hinten ist, ne, wo Anfang, wo Ende. Und die haben da trotzdem eine super Moderation hingelegt und die Rennen super spannend dem Publikum näher gebracht, weil das geht natürlich allen so wie mir, ne? Für mich vielleicht noch ein bisschen
anders. Ja, wahrscheinlich aber auch so ein Ding, wie wenn man Eishockey schaut und das ist das erste Mal guckt, du raffst nie, wo der Puck irgendwie ist. Ich glaube, wenn du aber ein paar Mal da warst, dann kommt das irgendwie auch. Vielleicht auch mit Blick auf die Zeit, Michel, abschließend nochmal so ein bisschen, das ist ja jedes Jahr, offensichtlich immer im Januar. Wenn ich da jetzt hingehen möchte und nicht irgendwie akkreditiert und über eine Einladung vom ADAC da hinkomme, was kostet so ein Ticket? Wie sieht das da aus?
Das Ticket hat dieses Jahr gekostet ab 60 Euro pro Tag.
Ja,
schon eine Stange Geld. Das ist schon eine Stange Geld, aber du kriegst halt wirklich kannst sagen, 6 Stunden Ultraprogramm, ne? 2x Feuerwerk. Es war Kevin Gallas da, hat mit der Tenere, Action gemacht, ne? Ist halt quasi über die Strecke gefahren mit diesem Reise-Enduro-Motorrad, ne? Was halt kein Hard-Enduro oder beziehungsweise kein Motocross-Bike ist, ne? Es gab eine FMX-Show, ne? Mit Double Backflip-Action zwischendurch.
Du hast dieses Freestyle-Motocross oder was?
Freestyle-Motocross, genau. Also okay. Wo diese ganze Geschichte, ne, wo halt über die Rampen gesprungen wird und dann, also 20 Meter hoch, wie gesagt, Backflip und Superman und Tailgrip und wie es quasi alles heißt, ne? Das so zwischendurch als Programm. Und wie gesagt, die Atmosphäre und die Stimmung ist halt einfach, also Fußballstadion, wenn der Fanblock singt, so, das ist nicht schlecht, ne? Da denkst du, boah, krass, da kommt schon Stimmung auf, aber es ist halt einfach fucking lame im Vergleich zu dem, was da in dieser Halle los ist. So, ne? Also es ist wirklich Eskalation und wie gesagt, du hast halt vierdimensional. Ne? Du hörst, siehst, riechst, spürst Vibrationen. Ne? Du hast diese intensiven Gerüche und all diese Eindrücke und diese krasse Action. Also Junge, also ich habe mich nicht gewundert, dass diese Veranstaltung seit 40 Jahren existiert, immer größer geworden ist und halt einfach auch ausverkauft so, ne? Da ist volles Haus.
Tatsächlich, okay.
Freitagabend war nicht ganz ausverkauft, weil natürlich auch das Fußballspiel war und Freitag jetzt nicht der Top-Tag ist. Und das muss man halt auch dazu sagen, es spielt völlig, überhaupt gar keine Rolle, an welchem Tag du dort bist, weil der Ablauf so ist, es gibt jeden Tag Trainings, jeden Tag Qualifyings und jeden Tag Rennen und am nächsten Tag wird die ganze Sache auf Null gesetzt und es geht quasi von vorne los. Ne? Also es steigert sich jetzt nicht wie bei einem normalen Rennwochenende. Ist völlig egal, ob du Samstag kommst, ob du Freitag kommst oder am Sonntag da bist. Du kriegst jeden Tag das gleiche Programm. Also absolute Empfehlung. Geh zum Supercross in Dortmund. War der Hammer.
Geil. Bin ich richtig angefixt, das nächste Jahr vielleicht auch in den Kalender mit aufzunehmen. Wer da noch mal ein paar bildhafte Eindrücke sehen will, sollte auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal @gasgeflüster mal vorbeischauen. Der Michel hat noch am Tag seiner Rückkehr ein grandioses Kurzvideo gemacht. Humoristisch, genauso sensationell wie diese ganze Veranstaltung, also da unbedingt mal reinschauen. Wir bleiben heute motorsportlich in der Sendung, bevor es zur Ankündigung zur Gasgeflüster-Ausfahrt kommt. Warst du nämlich noch in einem anderen motorsportlichen Kontext unterwegs? bei BMW Motorrad in Berlin. Erzähl mir, wie kam es dazu? Was war da und wie war's?
Ja, ich fange mal mit dem Wie war's an, weil das vielleicht für dich das Spannendste ist, war ja in der BMW Motorradwelt, ne? Und wir wissen ja, Jan hat ja so seine Befindlichkeiten, wenn es um das Thema BMW geht und vor allen Dingen, wenn es darum geht, Dinge im Motorradbezug spielen sich in Berlin ab. Und ich muss aber sagen, es war super cool und ich wieder extrem begeistert von der Mentalität der BMW-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also da bin ich ja jedes Mal begeistert und es war auch diesmal wieder super intensiv und es war eine ganz besondere Veranstaltung, weil es die Vorstellung war des BMW Motorrad Motorsport Lineups für die Saison 2025. War Toprak Raskalioglu war vor Ort, also der amtierende Superbike Weltmeister, Teamkollege Michael van der Mark. Wir hatten das EWC-Team mit Markus Reiterberger, Steve Odendahl, Silvan Guntoli, der ja quasi Ex-MotoGP-Fahrer, World Superbike-Weltmeister und auch EWC-Weltmeister schon ist. Und Hannes Sommer aus der IDM war mit vor Ort. Und Peter Hickman und David Todd, die aktuell, ich sag mal, besten Roadracer, waren da auch mit. Und es wurde eben das komplette Lineup vorgestellt, was natürlich so schon mal eine ganz nette Veranstaltung war. Es war auch cool. Es gab
jetzt warte mal ganz kurz, du warst jetzt schon geistkrank nischig. Also Leute, die da nicht so ganz so drin sind wie du, werden natürlich jetzt kaum mitgehalten haben können. Also World Superbike ist, glaube ich, klar, sozusagen die DTM des Motorradsports international, wenn man so will. Also nicht Prototypen wie der MotoGP, sondern wirklich Standardmotorräder in Anführungszeichen oder Serienmotorräder.
Serienmotorräder, halt ja.
Aufgepimpt für die Rennstrecke. Und da hat BMW im letzten Jahr den Weltmeister gestellt, der auch dieses Jahr wieder in seinem goldenen Lederkombi vielleicht an den Start geht. EWC, hast du gesagt, ist Endurance World Championship. Also das sind diese ganzen Langstreckenrennen, die gleich mit vier Fahrenden, glaube ich, bestritten werden. Oder sind es drei,
mit
vier?
Drei und
ein Ersatzfahrer. Was ich da Markus Reiterberger, der sozusagen einzige Deutsche in diesem ganzen Kontext von einem deutschen Motorradhersteller, der da im, wie soll man sagen, werksgestützten Team mit unterwegs ist, der aber ja mittlerweile auch echt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, oder? Also ich möchte ihm nicht zu nahe treten, so, aber...
Ja, ne, also Markus ist gar nicht... Der ist nicht so alt, das täuscht so ein bisschen, weil er einfach schon lange dabei ist. Ich weiß nicht, ob er die 30 schon gerissen hat.
Echt?
Ach, ja, der Markus ist noch relativ jung und er ist auch nicht der einzige Deutsche, weil in der EWC sich eigentlich fast alle IDM-Fahrer tummeln und mit Florian Alt, IDM-Superbike-Meister 2023, auch ein sehr erfolgreicher Deutscher mit bei dem konkurrenzfähigen Team fährt, der fährt bei
Winter-Ease. Ja, aber eben nicht von BMW, das war meine These. Dann hast du gesagt, mit Peter Hickman und wer war es, David Todd,
genau.
Ja, zwei Road Racing Ikonen, kann man sagen, auf der Isle of Man. Peter Hickman schon den einen oder anderen Rekord pulverisiert, schickt sich da an, auch in die Hall of Fame direkt reinzufahren, wenn er da nicht sogar schon drin ist, weil das einfach grandios ist, was da abgeht. Also das war die Fahrervorstellung, weiter geht's.
Ja, genau. Und was aber natürlich für uns super interessant war, war die Möglichkeit, sich mit dem BMW Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auszutauschen. Also es war unter anderem Sven Blusch, das ist quasi der Direktor BMW Motorsport, Motorrad. Und es war Chris Gonschor da, der quasi der technische Leiter und der technische Direktor von diesem Team ist. Und mit den Namen kann jetzt so der gemeine Motorradfan jetzt nicht unbedingt was anfangen, selbst wenn du dich für das Thema World Superbike interessierst, ne, mit den Personen im Hintergrund in Anführungsstrichen setzt du dich ja nicht so auseinander. Ich hatte aber da die Möglichkeit gehabt, mit beiden ein relativ umfangreiches Interview zu führen und habe da eben auch so ein bisschen Einblicke bekommen, wie die leben und wie deren Arbeitsleben aussieht und wie enthusiastisch man einfach sein muss, um das überhaupt auf die Beine zu stellen.
Ja, abgefuckt, ne? Also, ja. Abgefuckt. Die sind ja nur
das
unterwegs. Ich hatte
das
auch
mal kann man sich nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich, genau, du warst ja in dem Umfeld unterwegs. Schilder doch vielleicht mal ganz kurz, was du so an Eindrücken hast. Und ich erweitere das dann um die Geschichten, die mir der Chris Gonschor, der eben dieser technische Direktor ist, was der mir erzählt hat. Einfach völlig wild.
Also ich habe ja BMW Motorrad Motorsport mal begleitet. Ich glaube, das war 2 Jahre, bevor dann der offizielle Werkseintritt in die Endurance Championship kam. War damals in Le Mans mit dabei. Hab dort auch Peter Hickman beispielsweise getroffen, Horst Seiger auch, also verschiedene Personen, die
aber
da
nicht BMW, also einfach nur so, weil der da mit dabei war.
Doch, Horst Seiger ist damals gefahren für das GERD 56-Team. Privates Team.
Wirklich?
Ja, wenn ich es dir sage.
Ach, krass.
Und hab dort mal mit den Fahrenden schon gesprochen, das war halt Wahnsinn. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, mit Peter Hinkman da zu sprechen, der zählt dir durch, der war damals noch in der BSB, also der British Superbike Championship, hat erzählt, der kommt da jetzt gerade her, dann fährt er halt jetzt das 24-Stunden-Rennen, dann fährt er zurück, 2 Wochen später ist die Isle of Man und ich dachte mir schon so, boah, krass. Also wirklich da auch dann immer so präsent zu sein und natürlich bereiten die sich da ja auch noch so ein bisschen drauf vor. Und jetzt ist es aber halt so, die Rennfahrer kommen dann halt, keine Ahnung, wenn donnerstags die Trainings sind, kommen die halt mittwochabends an. Oder freitags geht's halt erst los, kommen die donnerstagabends an. Und fahren dann Sonntag straight nach dem Rennen im Regelfall. Die springen quasi vom Motorrad ab, ziehen den Lederkombi aus und dann geht's direkt nach Hause. Und die ganzen anderen aber, mit denen du ja zum Beispiel gesprochen hast, die haben das ja gar nicht. Die sind dann ja, wenn Donnerstag das Ganze anfängt, sind die ja dienstags oder so schon da. Fangen an, das Ganze aufzubauen, das Bike hinzustellen, sodass es dann auch wirklich konkurrenzfähig ist. Und wenn das Rennen vorbei ist, müssen die ja unter Umständen mit einpacken und fahren dann aber zurück in die jeweiligen Zentralen und sind da die ganze Zeit am Optimieren, Auswerten, Teile entwickeln oder wieder da ranschrauben. Also es ist ja Wahnsinn. Die haben ja gefühlt gar keine Pause. So richtig Familienleben ist damit nicht kombinierbar, ist so mein Eindruck. Und auch an der Rennstrecke, ne? Natürlich, ich glaube, der ruhigste Moment ist eigentlich der, wenn dann das Rennen stattfindet, weil sie dann quasi am Motorrad nicht schrauben können. Es sei denn, das Motorrad wird zur Seite gelegt in irgendeinem Training, muss dann schnell repariert werden, wobei natürlich die Ingenieure dann eher im Hintergrund tätig sind gegenüber den Mechanikern. Aber es ist einfach brutal, was es für ein Workload ist. Und im Regelfall, wenn du jetzt nicht bei BMW im Werksteam bist, bist du dann halt auch noch schlecht bezahlt.
Absolut. Und ich kann das noch so ein bisschen, wie angedeutet, erweitern, ich sag mal, mit Zahlen und zur Einordnung das so ein bisschen beschreiben, was mir der Chris Gonscher erzählt hat. Du hast ja quasi die Rennwochenenden erzählt und das auch schon angedeutet, dass an diesen Wochenenden eigentlich so der ruhige Teil stattfindet. Und es ist auch wirklich so. Und er sagt auch zum Saisonbeginn, das ist halt auch was, was die Leute nicht so auf dem Schirm haben, ab Saisonbeginn wird es für ihn eigentlich ruhig, ne? Weil sie haben ja quasi nur die Zeit nach dem letzten Rennen und bis Anfang des Folgejahres, um quasi das neue Motorrad zu bauen, ne? Um die Teile zu organisieren, um das Gesamtkonzept auf die Beine zu stellen. Allgemein, das ist für ihn eigentlich somit die intensivste Phase des Jahres und ruhig wird es dann, wenn es dann losgeht, zu den ersten Veranstaltungen, weil da sind die Tests durch, da sind die Optimierungen durch, da sind alle Teams versorgt und ausgestattet und dann reisen die halt durch die Welt und hat mir gesagt, es ist einfach nur im Jahr jeden dritten Tag zu Hause, wenn man es quasi runterbricht, ne? Also 2/3 des Jahres gefühlt irgendwie unterwegs und hat es eben auch beschrieben, also jetzt in Bezug auf die Arbeit, dann hat das eben auch beschrieben, sehr plastisch beim Beispiel Sommerphase. Gemeint, das sind halt die Rennen teilweise so nah beieinander und in der Zwischenzeit findet so viel auch Entwicklung und Vorbereitung statt, dass da teilweise 6 oder 7 Wochen wirklich durchgearbeitet wird. Also 7 Tagen die Woche, 6 bis 7 Wochen hintereinander, ohne Pause, immer Programm. Und gemeint, das ist schon sehr schwierig, man braucht ja schon die entsprechende Unterstützung von der Familie. Und er hat aber auch sehr witzige Beispiele genannt, die so ein bisschen beschreiben, wie sich das auf sein Privatleben in Anführungsstrichen oder das normale Leben auswirkt. Er hat gemeint, er ist seit 20 Jahren mehr oder minder in dieser Entwicklung auch von der S1000 und dann M1000 Doppel-R involviert gewesen, hat er ganz am Anfang die erste S1000 Doppel-R schon mitbetreut und mitentwickelt und hat gemeint, die Arbeit war über die Jahre immer so intensiv und ist auch so intensiv geworden, dass an ihm das Thema Social Media komplett vorbeigegangen ist. Hat gemeint, das Einzige, was ich halt mitkriege, ist, wenn meine Frau mir irgendwelche Screenshots schickt von irgendwelchen Nachrichten oder News oder Social Media Accounts, wo sie halt irgendwas über das BMW-Team quasi so mitbekommt. Er hat gemeint, er ist nicht auf Instagram, nicht auf Facebook. Du findest ihn auch nicht auf LinkedIn. Er hat gemeint, das ist halt einfach was, dafür habe ich keine Zeit, ne? Ich kann mich nicht damit beschäftigen, solche Trivialitäten sozusagen finden bei ihm nicht Platz. Und er hat halt auch so ein bisschen vom privaten Motorradfahren erzählt. Und das ist ja auch was ich bei diesem Motorrad-Kontext bei BMW sehr außergewöhnlich finde. Die fahren ja alle pfeilschnell Motorrad. Da gibt es keinen langsamen Motorradfahrer. Und egal in welcher Position du bist, ne? Und damit meine ich jetzt nicht fahren wie wir, sondern die fahren auf wirklich höchstem Hobbyniveau, ne? Also könnten mit Sicherheit problemlos in den meisten Hobbyklassen vorne mitfahren. Und er hat gemeint, vor 3 Jahren hat er irgendwann entschieden, er fährt halt selber kein Motorrad mehr. Er hat natürlich im Kontext der BMW-Test-Veranstaltung und so immer die Möglichkeit gehabt, auch mitzufahren. Aber da irgendwann gemeint, ich kann mir das nicht erlauben. Mein Job ist es, meine Leute schnell zu machen und nicht selber schnell zu sein. So, ne? Und hat quasi auch dieses selber Motorradfahren auf der Rennstrecke an den Haken gehängt, weil er gesagt hat, okay, wenn mir irgendwas passiert, ne, ist das natürlich blöd. Und ich kann mich natürlich auch in dieser Zeit nochmal mehr damit beschäftigen, auf den Titel hinzuarbeiten, ne? Und das hat sich jetzt ja dann letztes Jahr auch bewahrheitet. Da waren dann quasi alle Teile zusammen und jetzt für 2025 steht natürlich die Titelverteidigung an und jetzt großes Ziel, 2. Titel in der WSBK, also in der Superbike-Weltmeisterschaft und Titel für BMW in der EWC. Da haben sie jetzt quasi auch quasi dieses perfekte Team zusammengebaut, ne? Mit Sylvain Gontuli, der eben EWC-Weltmeister auf Suzuki geworden ist, Markus Reiderberger, zweifellos einer der schnellsten Männer überhaupt auf der BMW, wenn man jetzt von Toprak mal absieht, aber in diesem EWC-Bereich auf jeden Fall, Steve Odenthal, auch ehemaliger Prototypen-WM-Fahrer, und Hannes Sommer, super pfeilschneller IDM-Fahrer, also die wollen jetzt quasi auch in der Klasse den Titel. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und diese Motivation und Enthusiasmus überträgt sich halt einfach auch auf die Außenstehenden und war natürlich wieder eine super intensive und spannende Veranstaltung. Und eine Anekdote muss ich tatsächlich noch dazu bringen. Ich war super überrascht, obwohl ich kein Interview oder kein Gespräch mit ihm gesucht habe, weil ich gedacht habe, der sind so viele Leute, die sich mit ihm unterhalten wollen. Toprak Razgul Junior, der eben der aktuelle Weltmeister ist, und ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich jemals so einen ruhigen, bescheidenen, zurückhaltenden Motorradrennfahrer erlebt habe wie diesen Mann. Das war einfach so, der ist wie gefühlt wie ein schüchterner kleiner Junge, ne, und macht alles und sehr zurückhaltend. Also du stehst ja dann, das sind ja verschiedenste Leute, stehst dann halt auch da irgendwie zusammen in der Schlange beim Essen und quetscht sich da oder stellt sich da so schüchtern mit rein und will es ist wirklich extrem, der Amerikaner würde sagen, humble, ne? Also sehr, das ist die passende Übersetzung, ich habe es gerade eben schon gesagt, was ist humble?
Bescheiden?
Bescheiden, genau. Bescheiden war jetzt das passende Wort. Also absolut faszinierend. Also großartiger Typ.
Fragen zu dem Event, bevor wir zur großen Gasgeflüster-Ausfahrt kommen. Zum einen habe ich letztens auch einen Spot gesehen, in dem er und Alvaro Bautista, glaube ich, heißt er so?
Also,
ja. Irgendwie im Fahrerlager stehen oder irgendwie im Paddock, keine Ahnung. Und eine Kamera läuft und die Fans rufen irgendwie, hey, sehen wir dich nächstes Jahr mit BMW in der MotoGP. Und dann nimmt Alvaro die Frage auf und sagt, ja, wie schaut's denn eigentlich aus? Und Toprak sagt, ja, die Kamera läuft. Und hat sich dann dazu sozusagen nicht geäußert, ja?
Ja.
Aber gab es da irgendwelche Internas, weil es natürlich die Motorsportwelt ja umtreibt und auch gerade mit Blick auf das neue Reglement in der MotoGP ab 2027 die Frage aufwirft, ist ja dann quasi ein Reset für alle Hersteller. Gab es da irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Thesen, irgendwelche Eindrücke, die du teilen kannst, wo man sagt, oh, da ist einiges im Busch?
Sagen wir mal so, ne? Ich habe mit beiden Hauptverantwortlichen gesprochen, also wie gesagt Sven Blusch und Chris Gonschor, und habe beide natürlich durch die Blume, aber relativ explizit darauf angesprochen, und es gab kein Dementi und sehr viel Schmunzeln und Lächeln in dieser Situation. Also ich würde das mal nicht ausschließen. So, ne? Es ist, weil es hat kein Mensch irgendeine konkrete Aussage dazu gemacht, aber es war jetzt auch eher so dieses politische, naja, man orientiert sich natürlich, man muss natürlich sich weiterentwickeln und
wir laden die einfach bald mal hier ein, so in einem halben Jahr vielleicht, und dann gibt's hier die exklusive Premiere und Ansage im Gasgeflüster-Podcast. Und die zweite Thematik dann noch, die mir kam, weil du das nämlich auch auf den sozialen Medien geteilt hast, ist ein Objekt, was wir hier schon mal besprochen hatten.
Dass du jetzt
das erste Mal live gesehen hast, diesen E-Roller von BMW. Scooter muss uns wahrscheinlich nennen. C04 oder sowas.
CE04, ja.
CE04. Und allein dieses Teilen des Bildes hat ja bei uns schon einige Kommentare hervorgerufen. Es kam dann die Reaktion so von wegen, ja, unbedingt mal fahren. andere Person, die gesagt hat, hey, voll interessant und spannend und entwickelt sich halt irgendwie weiter und manchmal muss es dann halt quasi ein radikaler Umbruch sein, bis dann halt so nach dem Motto, ich kotze. Also hat sehr, sehr stark polarisiert. Wie fandest du ihn denn jetzt?
Es ist ein krasser Klumpen, würde ich jetzt mal sagen.
Aber also es hat dich noch nicht motiviert, direkt draufzuspringen und Richtung Prenzlauer Berg zu fahren und dort einen Chai Latte zu trinken.
Naja, Chai Latte ist per se nicht so meins. Prenzlauer Berg hätte ich wahrscheinlich den Weg nicht gefunden. Kalt war es auch draußen. Aber also es war so außergewöhnlich, dass ich gedacht habe, ich muss das schon irgendwie mal fahren. So, also es wird mich einfach interessieren, wie das ist. Und grundsätzlich war ich aber, wie gesagt, massiv überrascht davon. Sagt dir Steampunk was? Kennst du das?
Ja, das ist doch irgendwie so ein Stilart, oder nicht?
Ja, genau. Steampunk ist eine Stilart. Ne? Das hat so ein bisschen postapokalyptisch.
Death Punk oder so haben doch auch immer den Style, oder nicht? Oder nee,
Steampunk ist was anderes. Death Punk nicht, sondern es gibt so Wasteland Warriors, so, ne?
Ja, das ist
so
eine
große Community, ne?
Mad Max Fury oder wie der Film.
Genau, so in diese Richtung. Das ist so dieser Steampunk-Style, ne? Und dieser Roller wirkt natürlich hochmodern, aber es hat auch irgendwie so ein bisschen für mich was so Steampunkiges. Es wirkt so zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen, die vielleicht irgendwie gar nicht vorgesehen waren, um an einen Roller geschraubt zu werden. Und dadurch ist es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interessant. Und es wirkt halt auch, das ist, glaube ich, so dieser Hauptverknüpfungspunkt zu diesem Steampunk-Thema, es wirkt überdimensioniert. Ne? Also es ist ja in Anführungsstrichen ein Elektroroller, aber überraschend groß. Ne? Also es fühlt sich an, als wenn... Ja, keine Ahnung, Pulli kannst du zu heiß waschen, dann geht er 20% ein und dieser Roller wirkt halt einfach so, als wenn er irgendwie auf 120% aufgeblasen wurde, ne? Also irgendwie ein krasses Ding und ja, jetzt interessiert mich natürlich auch in gewisser Art und Weise die Leistungsentfaltung. Ja, aber so viel zum Thema BMW. Gruß geht auch noch raus an der Stelle an Sebastian Frenschke. Der war nämlich auch vor Ort, der war ja auch schon der Traumjobmann bei uns im Podcast, hat so ein bisschen aus dem Leben als Motorradjournalist erzählt. Und Sebastian, falls ich jetzt irgendwie was Falsches erzählt habe zu Toprak und der vielleicht doch nicht immer so ganz bescheiden und ruhig ist, lass uns das gerne wissen, das bauen wir in der nächsten Folge mit ein. Und jetzt wichtig, Themenschwenk. Wir kommen zurück in deutsche Lande und zum Thema Straßefahren. Jan, ich überlasse es dir, die großartige Ankündigung zu machen.
Zum Event des Jahres, die Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Warum hat es so lange gedauert, bis wir hier jetzt mit Informationen hinterm Berg hervorkamen? Es ist einfach Wahnsinn, wenn man in unsere Terminkalender schaut, dann noch so ein paar Blocker da reinbauen muss oder rausnehmen muss. Der Michel ist einfach auch kontinuierlich unterwegs. Bei mir ist es leider nicht anders. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben schon mal ein Datum gefunden, an dem wir wieder mit euch zusammen Motorrad fahren wollen, an dem wir mit euch zusammen Bierchen trinken wollen. Und jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um das Wochenende vom 16. bis 18. Mai. Indem wir zusammen fahren wollen. In einer früheren Folge haben wir schon mal gesagt, es soll Richtung Schwarzwald gehen. Das sind die beiden Key Facts, die wir jetzt sozusagen mal erarbeiten konnten. Für alle, die noch nicht dabei waren, die vielleicht die alten Folgen noch nicht gehört haben, die Information, was hat es damit so auf sich? Ganz wichtig, wir sind da keine Veranstalter, wir werden auch kein Riesen-Event da irgendwie machen, in dem wir sozusagen für euch irgendwas buchen. Wir werden jetzt natürlich Hotels schon mal ansprechen, planen, ob man da irgendwie Kontingente bekommt. Dann werden wir diese Informationen an euch teilen. Wenn ihr Interesse habt, grundsätzlich mitzufahren und an dem Datum auch Zeit habt, schreibt uns mal eine E-Mail. Dann werden wir euch auch in die entsprechenden Gruppen aufnehmen oder euch mit weiteren Informationen verteilen, sobald wir sie haben. Und dann wollen wir Freitag anreisen, der Michel und ich.
Ganz kurz, info@gasgeflüster.de. info@gasgeflüster.de ist die E-Mail-Adresse. Natürlich auch gern an @gasgeflüster über Instagram. Wir teilen die Informationen in alle Richtungen, beziehungsweise nehmen euch dann in die exklusive Gasgeflüster-Ausfahrtgruppe mit auf.
Nur wenn man intensiv Interesse hat. Also für so, ja, wäre irgendwie so ganz nett. Da muss man schon dabei sein. Community-mäßig werden wir ein bisschen was aufbauen und umändern. Ganz wichtig, letztes Jahr war das schon echt eine sensationelle Ausfahrt. Da haben wir vom Hugo echt auch massiv Unterstützung bekommen. Wer jetzt aus dem Schwarzwaldraum kommt oder dort Kontakte hat und Lust hat, sich dort auch ein bisschen einzubringen rund um das Thema Organisation oder er hat irgendwie AnsprechpartnerInnen, die uns helfen können, wenn es um das gastronomische Angebot geht oder auch die Unterkunft, dann schreibt uns auch gerne. Und
Tourplanung natürlich. Also, ne,
ganz Tourplanung wichtiger ist Punkt, das Gleiche. Ne? Letztes Jahr waren ja wir, glaube ich, schon irgendwie bei 40, 45 Anmeldungen, bis wir gesagt haben, stopp, jetzt reicht's. Also freitags Anreise, abends bisschen Bierchen trinken in ungezwungener Atmosphäre. Samstags werden Michel und ich Motorrad fahren und freuen uns über Leute, die uns das gleich tun wollen. Wollen dann wahrscheinlich wieder für Leute, die da Lust drauf haben, auch in Gruppen unterwegs sein. Wer hier auch Bock hat, einen Guide zu spielen und selbst voranzufahren, eine Gruppe zu machen, kann sich da auch gerne melden. Wer einfach für sich rumfahren will und dann abends wieder dazustoßen möchte, ist auch herzlich eingeladen. Und Sonntag reist dann jeder ab, wie er das denn möchte. Das ist das, was wir jetzt zur Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt 2025 sagen können. Den genaueren Ort werden wir dann in einer der nächsten Folgen benennen. Wie gesagt, Schwarzwald ist es. Wenn ihr da jetzt schon mal Interesse habt und auch sagt, ihr kommt daher, dann könnt da hinkommen an dem Zeitraum, dann schreibt uns auf jeden Fall schon mal. Ich freue mich mega, weil wirklich original so einen Tag vor dieser Aufnahme hat Michel mir dann dieses Datum bestätigen können. Es war wirklich viel hin und her. Ich glaube, er hat da auch nochmal einiges rumarrangiert, damit das dann ging. Dass wir das dieses Jahr wieder machen können. Und damit ist die Katze jetzt erstmal aus dem Sack. Ich sag's nochmal, 16. bis 18. Mai, das Wochenende im Schwarzwald bei hoffentlich bestem Wetter und guter kulinarischer Versorgung. Es ist, wenn wir Motorrad fahren, für jeden und jede was dabei. Jeder kann fahren, wie er oder sie möchte. Es sei denn, man ist in der Gruppe, dann sollte man schon so fahren wie der Rest der Gruppe irgendwie auch. Aber es war in den letzten 3 Jahren mittlerweile echt immer ein extrem bunter Haufen, der da zusammengekommen ist. Kontakte, die sich geknüpft haben, die auch darüber Bestand hatten und seither auch ein reger Austausch. Und umso geiler ist es, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinbekommen. Damit ist alles gesagt, Michel, oder?
Absolut. Eine Bemerkung noch von meiner Seite. Völlig egal, auf welchem Niveau ihr euch einschätzt. Es sind alle recht herzlich willkommen. Wir haben wirklich vom Anfänger bis zum routinierten Straßenfahrer oder der routinierten Straßenfahrerin in den letzten Jahren alles dabei gehabt und immer die passende Kombination gefunden. Also seid nicht schüchtern, meldet euch. Wir sind offen für alle und freuen uns jetzt schon.
Eine Ausnahme. Wenn du ein gnadenloser Assi bist, der einfach nur nerven will, alle irgendwie versucht beeindrucken durch die eigenen Fahrskills, das Motorrad nicht dem TÜV-Normen entspricht und somit keiner Straßenzulassung auf legalem Wege bedient oder nachweisen kann, dann bleib bitte weg. Darauf haben wir auch keinen Bock, genauso wie auf irgendwelche ausgrenzenden Vollspacken. So viel sei gesagt. Bunter, lustiger Haufen.
Das müssen wir an dieser Stelle, ne? Wir wollen
Spackinen. Genau. Wenn dich alleine das ärgert, dass ich hier ab und zu gender, dann bleib vielleicht einfach weg. Das ist völlig okay. Gut, dann haben wir alles besprochen. Wir freuen uns drauf. Mehr Informationen folgen schnellstmöglich. Wenn ihr uns schreibt und wenn ihr Bock habt mitzuhelfen, umso lieber. Und dann bis zum nächsten Mal. Michel, es war mir ein Fest. Tschö.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.